Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker, ich grüße Sie. In diesen Zeiten ist man als Sendungsplanerin immer ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist es ja mein Job, Sie über die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie zu informieren, die verschiedenen Auswirkungen auf unser aller Leben zu zeigen. Auf der anderen Seite will man eben auch nicht nur auf das Virus gucken. Es passieren ja auch noch andere Dinge. Aber die Auswirkungen durch Corona, sie sind eben so vielfältig. Sie betreffen nahezu alle Lebensbereiche, sodass auch die heutige Sendung wieder davon dominiert wird. Ein Schwerpunkt heute, die Landwirtschaft. Die Bundesregierung lässt wegen der Pandemie Saisonarbeiter nicht mehr einreisen. Wir haben beim Vorsitzenden des Bauernverbandes nachgefragt, was das für das Ernten und Pflanzen bedeutet. Wir berichten über die EU und wie sie einen gemeinsamen Umgang sucht. Wir schauen in die USA. Aktuellen Zahlen zufolge jetzt das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infizierten. Und wir berichten über die Auswirkungen der weltweiten Krise auf den Klimawandel. Erstmal nehmen die Emissionen zwar ab, aber sie könnten nach der Krise umso drastischer zunehmen. Wir müssen aufpassen, dass wir den Blick nicht national verengen, so sagte es heute eine Kollegin in unserer morgendlichen Schaltkonferenz, in der sich derzeit alle Redaktionen per Video zusammenschalten. Und in der Tat, wir neigen dazu, die Maßnahmen gegen Corona aus der nationalen Perspektive zu betrachten, weil sie eben im nationalen Aktionsrahmen liegen. In Deutschland wegen des Föderalismus sogar sehr stark noch auf der Ebene der Bundesländer. Weiten wir unseren Blick daher zu Beginn dieser Sendung und nehmen die europäische Perspektive ein. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben heute einen gemeinsamen Gipfel veranstaltet, um über Maßnahmen zu beraten. In diesen Zeiten natürlich auch per Videokonferenz. Und das Ganze hat deutlich länger gedauert, als es ursprünglich geplant war. Bettina Klein für uns in Brüssel. Was weiß man darüber? Warum hat das Ganze so lange gedauert?
Ja, bis vor einer Stunde dauerte die Videokonferenz 4 Stunden länger als geplant. Man sieht auch, bei dieser sehr zur Kürze animierenden Form der Videokonferenz ist das möglich. Die Pressekonferenzen, Frau Büsker, sind eben erst zu Ende gegangen. Das heißt, was sich im Einzelnen zugetragen hat, das wird man in den nächsten Stunden vermutlich noch aufarbeiten. Parallele Pressekonferenzen, ich habe jetzt Bundeskanzlerin Merkel zuhören können, auch eine sehr interessante Erfahrung, eine Telefonkonferenz, die sie selbst aus häuslicher Quarantäne gegeben hat, zugeschaltet, eine Auswahl weniger Journalisten, die auch am Telefon Fragen stellen konnten. Die Tonqualität zumindest im ersten Teil relativ dürftig. So viel mal zu diesem auch für uns sehr neuen und sehr ungewöhnlichen Abläufen hier. Es hat sich von der Länge her inhaltlich kurz gesagt an einem Paragraphen aufgehängt, in dem die Finanzminister jetzt aufgefordert werden, konkrete Vorschläge für die wirtschaftliche Unterstützung in oder nach der Corona-Krise voranzubringen. Und da hat insbesondere Italien eine stärkere Formulierung durchgesetzt. Ein Passus wird jetzt aufgenommen oder wurde aufgenommen in die gemeinsame Erklärung, die es jetzt auch wirklich gibt, dass Vorschläge erarbeitet werden sollen in den nächsten 14 Tagen, die so wörtlich die beispiellose Natur des Corona-Schocks in Rechnung stellen und die Tatsache, dass er eben alle Länder betrifft und eben eine umfassende Antwort geliefert werden muss. Und da klingt schon so ein bisschen an das Interesse der Staaten von Italien, aber auch Spanien, Frankreich, die darauf pochen, dass das sozusagen nicht selbstverschuldete Krisen sind, sondern eine Krise jetzt, die eigentlich alle Staaten betrifft, weshalb sie ja mehr Solidarität in der Europäischen Union einfordern. Und Stichwort europäische oder deutsche Brille, natürlich ist das eine enorm wichtige Ebene, weil sehr, sehr viel auf europäischer Ebene im Augenblick passiert. Nur mit der Forderung von neuen Ländern nach den sogenannten sprichwörtlichen Corona-Bonds, also gemeinschaftlichen Staatsanleihen, hinter denen dann auch eine gemeinsame Bürgschaft für die Schulden steht, damit konnten sich diese Staaten nicht durchsetzen. Die Bundeskanzlerin sagte eben gerade, aus deutscher Perspektive sei der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, das geeignete Vehikel, um Kreditlinien auszugeben. Das reicht Italien nicht. Man wird sehen, ob man sozusagen einen größeren Rettungsschirm da jetzt aufspannt. Aber eine Einigung zu diesen gemeinsamen Staatsanleihen gab es heute natürlich nicht. Und man hat sich auch so ein bisschen drumherum gewunden zu erklären, wie in welcher Breite darüber jetzt wirklich auch diskutiert worden ist.
Also die europäische Perspektive mal wieder geprägt von Geldfragen. Worauf hat man sich denn außer in Finanzfragen geeinigt?
Naja, es ist ja schon die dritte Videoschaltkonferenz der Staats- und Regierungschefs jetzt gewesen innerhalb von 2,5 Wochen und es sind ja einige Beschlüsse schon gefasst worden. Das hat man jetzt auch nochmal bestärkt und auch noch etwas ausgebaut. Man will eben, hat sich sozusagen geschworen, gemeinsam diese Krise anzugehen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen mit verschiedenen Maßnahmen, wo die Europäische Union und auch die Kommission ja schon sehr aktiv war. Das geht, da fängt an dabei, dass man den freien Warenfluss im Binnenmarkt aufrechterhalten will, dass die Forschungsförderung in Sachen Impfstoffe angekurbelt werden soll, dass die Testverfahren müssen ausgedehnt werden. Sehr, sehr viele einzelne Maßnahmen. Inzwischen denkt man auch weiter schon dahin, was passiert denn, wenn wir aus dieser akuten Krise aussteigen und wenn das Leben sich wieder normalisiert. Auch dafür soll die Kommission jetzt einen Fahrplan vorbereiten. Die Bundeskanzlerin sagte aber eben auch gerade, wir sind noch nicht da, dass wir über eine Lockerung der Maßnahmen diskutieren können. Also das war die Nachricht jetzt auf deutscher Ebene und auch für Deutschland.
Bettina Klein war das mit ersten Informationen kurz nach dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, per Videoschalte natürlich. Auch das EU-Parlament hat sich heute mit Corona beschäftigt. Zum Auftakt hielt Ursula von der Leyen eine Rede zur aktuellen Situation, eine Rede vor weitgehend leeren Rängen. Denn auch im Parlament liefen die Beratungen heute unter besonderen Voraussetzungen, teils von zu Hause aus. Paul Vorreiter berichtet.
Das Europaparlament hat drei eiligen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zugestimmt. Im laufenden Haushalt sollen 37 Milliarden Euro an Geldern aus der EU-Kohäsionspolitik für den Kampf gegen das Coronavirus genutzt werden können. Die Abgeordneten stimmten auch dafür, dass Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds fließen können, der sonst für Naturkatastrophen wie Erdbeben vorgesehen ist. Und Fluggesellschaften müssen in der EU keine Geisterflüge durchführen, um ihre Start- und Landerechte zu behalten. Das Parlament stimmte für die Aussetzung einer Regel, wonach die Fluggesellschaften 80% ihrer Slots nutzen müssen. Einige Stunden zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen während der Parlamentsdebatte eindringlich für europäischen Teamgeist geworben, wegen der Corona-Krise vor fast leeren Rängen.
Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun. Mit einem großen Herzen und nicht mit 27 kleinen.
Dem Appell für mehr europäische Solidarität ist allerdings harsche Kritik am Verhalten mancher Mitgliedsländer vorausgegangen. Unkoordinierte Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die unterschiedlichen Grenzkontrollen und Schließungen, die mangelnde Kooperation beim Austausch von medizinisch notwendigem Material wie Atemschutzmasken, das sei in Teilen eine schmerzhafte Geschichte gewesen, sagte von der Leyen, richtete den Blick allerdings auch nach vorne.
Wir müssen uns alle aufeinander verlassen können. Wir müssen uns wieder alle gegenseitig durch die harten Zeiten helfen.
Einige Schritte dafür würden auch unternommen. Von der Leyen erwähnte die vielen Regellockerungen, die den Nationalstaaten, aber auch der EU ermöglichen, mehr Geld zur Bekämpfung des Virus und zur Linderung der Folgen auszugeben. Auch seien europäische Sammelbestellungen für mehr Schutzausrüstung wie Masken oder Handschuhe bald lieferbar. Dennoch wurde im Parlament auch Kritik laut. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ska Keller kritisierte, die EU dürfe in der Krise die Schwächsten nicht aus dem Blick verlieren. Sie forderte die Räumung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln, in denen die Menschen in erbärmlicher Lage lebten und sich einem hohen Ansteckungsrisiko aussetzen müssten.
Those islands need to be evacuated immediately.
In einem Brief an die EU-Kommission fordern 122 linke, sozialdemokratische, grüne und liberale Abgeordnete die EU-Kommission auf, die Grundrechte an der griechisch-türkischen Grenze zu garantieren und auch das Asylrecht in Zeiten des Coronavirus zu wahren. Unterdessen hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Aussicht gestellt, dass die Umsiedlung der ersten von mindestens 1600 Kindern, Jugendlichen und anderen Migranten von den griechischen Inseln in andere EU-Staaten nächste Woche beginnen könne. Der Plenartag fand zum großen Teil digital statt. Nur einige wenige EU-Abgeordnete waren in Brüssel anwesend. Wer nicht vor Ort war, konnte in einem E-Mail-Verfahren seine Stimme abgeben. An den digitalen Alltag im Europaparlament wird man sich gewöhnen müssen. Die neue Abstimmungsweise mit Stimmzettel ausdrucken, unterschreiben, abfotografieren und zurückmailen ist erstmal bis Ende Juli vorgesehen. Auch sieht der Parlamentskalender bis Ende des Sommers vorerst nur kleine Mini-Plenartage in Brüssel vor.
Die digitale Europäische Union in Krisenzeiten. Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Die Gefahr ist längerfristig, dass wir uns jetzt an einen autoritären Maßnahmenstaat gewöhnen. So sagte es der Kultur- und Politikwissenschaftler Klaus Leggewie gestern hier im Deutschlandfunk mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Kontaktverbote, Ausgangsbeschränkungen, Grenzschließungen, all das greift zu einem übergeordneten Zweck in unsere individuelle Freiheit ein. Es mehren sich nun die Stimmen, die das für eine schwierige Entwicklung halten, auch weil die Maßnahmen die Wirtschaft ja fundamental ausgebremst haben, zahlreiche Betriebe kurzfristig sogar schließen mussten. Frank Capellan berichtet aus Berlin.
Offenbar ist Jens Spahn falsch verstanden worden. Zunächst hat es so ausgesehen, als würde der Gesundheitsminister einen Plan vorstellen, wie denn das öffentliche Leben nach den Feiertagen wieder hochgefahren werden könnte. Dafür allerdings ist es noch viel zu früh, bekräftigt der Christdemokrat am Mittag.
Wir können dann nach Ostern möglicherweise über eine Veränderung reden, wenn wir bis Ostern alle miteinander konsequent sind, weil eben diese Verlangsamung ja gelingen muss erst einmal.
Auch Christian Drosten, Deutschlands wohl führender Virologe, will sich noch nicht auf eine Debatte über eine Lockerung von Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen einlassen. Gemeinsam mit Forschungsministerin Karliczek bringt er erst einmal einen bundesweiten Austausch von Corona-Daten auf den Weg. Politik und Wissenschaft brauchen mehr Informationen über den Verlauf der Ansteckungswelle, bekräftigt der Mediziner.
Wie ist die Situation jetzt? Wie viele Personen sind jetzt schon immun und wie viele werden in einem Monat immun sein? Und diese Modellvorhersagen braucht jetzt die Politik, um Adjustierungen zu machen für die einmal getroffenen Entscheidungen. Das war, glaube ich, von vornherein der Plan.
Und auch Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Institutes, will erst einmal wissen, ob sich die Ansteckungskurve abflacht. Regional gibt es große Unterschiede. Hamburg, Bayern und NRW sind stark betroffen, erläutert Wieler, aber
zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine sichere Aussage dazu gemacht werden, ob sich die Infektionsdynamik insgesamt abschwächt.
Der Gesundheitsminister spricht von der Ruhe vor dem Sturm in den Krankenhäusern. Kein Mensch könne sagen, was komme. Spahn hatte das Ziel ausgegeben, die Zahl der Intensivbetten zu verdoppeln und dafür Milliarden zur Verfügung gestellt. Und wenn es doch nicht reicht, wer darf leben, wer muss sterben? 7 Medizinerverbände bringen ethische Handlungsempfehlungen zu Papier, sollten in deutschen Krankenhäusern italienische Verhältnisse drohen. Hejo Krömer, Chef der Berliner Charité, hält davon nicht allzu viel.
Sie können davon ausgehen, dass in den Häusern nachgedacht wird, wie man mit Situationen umgehen kann. Ich glaube nicht, dass man dazu Handreichungen machen sollte.
Sorge macht schon jetzt die Situation in vielen Alters- und Pflegeheimen. In immer weiteren Einrichtungen kommt es zu Corona-Fällen. Eine kurzfristige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ist da nach Ansicht von Ulrich Bauch, Vorsitzender der Arbeitgeber in der Pflegebranche, ein völlig falsches Signal.
Wir wissen doch alle, dass die große Welle der Infizierung noch bevorsteht. Jetzt ein Datum zu setzen, das mit Ostern oder Schulferien oder dem Sommerende zu verbinden, das halte ich für unseriös.
Im Deutschlandfunk warnt Bauch, zugleich Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes, zudem vor Plänen, nur noch Alte und Pflegebedürftige vor dem Virus zu schützen. Dann müsste man gleich das gesamte Pflegepersonal mit unter Quarantäne stellen, ähnlich der Virologe Christian Drosten.
Das ist trivial, da hat es schon Modellrechnungen dafür gegeben und da ist man sehr weit davon entfernt, dass man irgendeinen Effekt erwarten könnte.
Allerdings war es Kanzleramtschef Helge Braun, der die Diskussion heute über mögliche Ausstiegsszenarien angeheizt hatte. Der Christdemokrat hat konkrete Vorstellungen, wie der Exit aus dem Shutdown erfolgen könnte.
Die nächste Phase lautet natürlich, junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße. Dann müssen wir aber konsequent testen, damit es nicht wieder exponentiell ansteigt.
Politik und Wirtschaft drängen, den Stillstand so schnell wie möglich zu beenden. Über Monate halten wir das nicht durch, warnt Stefan Gent vom Einzelhandelsverband. Marcel Fratscher vom DIW fürchtet die Insolvenz vieler Unternehmen, sollten die Geschäfte im Mai nicht wieder öffnen können. FDP-Chef Christian Lindner erklärt gegenüber Welt TV:
Wir müssen die ganze Palette der Möglichkeiten nutzen, damit wir schnellstmöglich, mindestens schrittweise, wieder in die Normalität zurückkehren können.
Dass es bis zur Normalität noch eine Weile dauern dürfte, darauf will der Bundespräsident die Deutschen vorbereiten. Erst einmal heißt es weiter Abstand halten, betont Frank-Walter Steinmeier heute in einer Videobotschaft.
Seit dieser Woche ist das nicht mehr nur eine Empfehlung, es ist das Gebot der Stunde. Was bedeutet das, wenn wir wissen, diese Stunde dauert keine 60 Minuten, sie dauert womöglich Wochen. Es bedeutet verzichten.
Frank-Walter Steinmeier im Beitrag von Frank Capellan aus Berlin. Mögliche Exit-Strategien, also Möglichkeiten, die Beschränkungen unseres Lebens zu lockern, sind auch Thema unseres hintergründigen Nachrichtenpodcasts Deutschlandfunk der Tag, zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Toilettenpapier mag in einigen deutschen Geschäften immer noch nicht wieder verfügbar sein. Es gibt aber Waren, die bekommt man derzeit einigermaßen zuverlässig beim Einkaufen. Obst und Gemüse zum Beispiel gerne auch aus der Region, Kartoffeln aus dem Rheinland etwa, wenn man hier in Köln in den Supermarkt geht. Doch seit Innenminister Horst Seehofer gestern bis auf Weiteres ein Einreiseverbot für Erntehelfer und Saisonarbeiter angeordnet hat, mehren sich die Sorgen, dass das der Landwirtschaft und der Versorgung schaden könnte. Nadine Lindner berichtet.
Es sind durchaus nachdenkliche Töne, die am Nachmittag von CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommen. Denn nach der gestern verhängten Einreisesperre für ausländische Saisonarbeiter steht die Landwirtschaft unter Druck.
Die landwirtschaftlichen Betriebe sind vom Einreisestopp für Saisonarbeitskräfte, den das Bundesinnenministerium beschlossen hat, hart getroffen. Im März werden in der Regel rund 30.000 Saisonarbeitskräfte gebraucht. Es geht nicht nur um die Spargelernte, es geht auch um Aussaat, es geht um das Pflanzen.
Zur Behebung des akuten Personalmangels schlägt die Landwirtschaftsministerin nun einige kleine Maßnahmen vor. So will sie Asylbewerber bei der Ernte einsetzen. Das Innenministerium äußerte sich grundsätzlich positiv, man wolle das prüfen. Allerdings könnte das schwierig werden bei den Asylbewerbern, bei denen das Verfahren noch läuft. Vor allem, wenn sie aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, dürfen Asylbewerber nicht arbeiten. Auch abgelehnte Asylbewerber haben keine Arbeitserlaubnis. Und genau bei diesen Gruppen gibt es nun Dissens. Der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, der Liberale Joachim Stamp, will die Arbeitsverbote für diese Gruppe für die Ernte abschaffen, schreibt die Welt. Skeptisch ist hingegen der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Matthias Mittelberg. Er fordert, dass erstmal die Geflüchteten in Arbeit kommen sollen, die das auch dürfen, weil sie anerkannt sind. Immerhin seien das 600.000 Personen. Als weitere Reserve sieht Klöckner Studentinnen und Studenten. Sie sollen sich auch bei BAföG-Anspruch in der Landwirtschaft mehr hinzuverdienen dürfen. Das gleiche gilt für Rentner, deren Zuverdienstgrenzen gelockert werden. Klöckner bat zudem die Länder, Kinder in die Notbetreuung aufzunehmen, wenn die Eltern im Lebensmittelhandel oder im Landwirtschaftsbereich arbeiten und dort dringend gebraucht werden. Engpässe gibt es auch bei Molkereien und Schlachtereien, nachdem Berufspendler aus Tschechien und Polen nicht mehr über die Grenzen dürfen. Auch wenn sich mittlerweile 20.000 Menschen auf einer Online-Plattform als Helfer für die Landwirtschaft registriert hätten, muss Klöckner einräumen.
Das wird nicht alle Saisonarbeitskräfte kompensieren können, auch das will ich sagen. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir hier helfen können. Denn das, was nicht geerntet wird, kann nicht nachgeholt werden. Das, was nicht gepflanzt wird, das kann auch nicht geerntet werden.
Im Jahr werden 300.000 ausländische Saisonkräfte in der Landwirtschaft gebraucht. Die Gewerkschaften warnten bereits davor, soziale Standards zu schleifen. In der Landwirtschaft rächt sich jetzt, dass das gesamte System seit Jahrzehnten auf Billiglohn und Sozialdumping osteuropäischer Arbeitskräfte ausgelegt ist, sagte DGB-Vorständin Annelie Bundenbach dem RBB. Dem widersprach Klöckner am Mittag, der Mindestlohn werde nirgends in der Landwirtschaft gedrückt. Mit Klöckner trat CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer am Mittag vor die Presse. Vielleicht ist Scheuer derzeit ganz froh, sich als Krisenmanager im Logistikbereich präsentieren zu können. Seinen Rücktritt fordert seit Corona niemand mehr. Scheuer setzt auf Flexibilisierungen im Güterverkehr, um Lieferketten zu erhalten. Sonntagsfahrverbote würden gelockert oder Lenkzeiten für die Lkw-Fahrer, die Medizingüter oder Lebensmittel auslieferten. Als neues Beispiel nannte Scheuer:
Wenn jetzt der TÜV verfallen würde, dann werden wir kulant sein und das noch weitere Monate ausweiten.
Die Verhandlungen beim grenzüberschreitenden Güterverkehr mit Polen oder Tschechien blieben aber schwierig, so Scheuer. Ob Landwirtschaft oder Logistik, die Probleme sind groß und täglich kommen, wie beim Einreiseverbot für Erntehelfer, neue dazu.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Über das Einreiseverbot für Saisonarbeiter habe ich vor dieser Sendung mit Joachim Ruckwied gesprochen, Vorsitzender des Deutschen Bauernverbandes. Und ich wollte zunächst noch einmal von ihm wissen, welche Bereiche aus seiner Sicht gerade Probleme bekommen könnten.
Also wir beschäftigen im Schnitt rund 300.000 ausländische Saisonarbeitskräfte pro Jahr in Deutschland in unseren Betrieben. Schwerpunktmäßig werden diese Arbeitnehmer im Gemüse, im Obst und Weinbau, also in den Sonderkulturen beschäftigt. Aber sie finden auch Arbeit in den Ställen, beispielsweise beim Füttern, beim Melken. Also sie sind in vielen landwirtschaftlichen Betrieben ein Stück weit Stammpersonal.
Warum wird dann überhaupt so viel Personal aus dem Ausland eingesetzt?
Ja, wir haben eben in den letzten 20, 25 Jahren feststellen müssen, dass am heimischen Arbeitsmarkt nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und insofern haben sich dann mit beginnenden 90er Jahren auch langfristige Arbeitsverhältnisse entwickelt mit Saisonarbeitnehmern, die hauptsächlich aus Osteuropa kommen. Die sind erfahren, die kennen sich aus und wie gesagt, die sind zum Teil seit Jahren, manche seit Jahrzehnten in den Betrieben in Deutschland in der Saison beschäftigt.
Sie haben jetzt gesagt, es stehen schlichtweg in Deutschland nicht genügend einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Welche Erklärung haben Sie denn dafür? Weil wir haben ja durchaus auch eine Menge Arbeitslose immer noch in Deutschland.
Also wir haben schon Ende der 90er Jahre versucht, gemeinsam auch damals mit den Arbeitsämtern heimische Saisonarbeitskräfte für die Landwirtschaft zu gewinnen. Das war leider nicht sehr stark von Erfolg geprägt. Die Arbeit ist eben doch anstrengend, ist draußen in der Natur. Und wir müssen auch beispielsweise, wenn es regnet, ernten, da muss Kohl geschnitten werden, da muss Salat geerntet werden. Und da hat es sich eben gezeigt, dass hier der heimische Arbeitsmarkt nicht genügend Arbeitskräfte aufbieten kann.
Weil die Deutschen sich zu fein sind, im Regen Spargel zu stechen?
So will ich das nicht sehen. Wir sind auch jetzt offen. Wir freuen uns über jede helfende Hand. Aber bis dato, obwohl wir auch schon vor 20 Jahren über Internetplattformen geworben haben, die wir jetzt wieder aktiv bespielen, haben wir einfach nicht genügend Arbeitskräfte finden können. Mhm. Und unsere osteuropäischen Arbeitskräfte, die kommen gerne zu uns und sind auch bereit, diese durchaus etwas härteren Arbeiten eben auch in der Natur, auch bei Wind und Wetter, zu erledigen.
Wie ist denn das jetzt? Sie haben eben betont, dass da Menschen sind, die diesen Job tatsächlich auch schon eine ganze Weile machen, die also wissen, worum es geht. Kann man das jetzt einfach so mit ungelernten Kräften ersetzen?
Nein. Das können wir mit ungelernten Kräften nicht ersetzen. Wir brauchen als Stammpersonal unsere bewährten Saisonarbeitskräfte, sonst wird es nicht funktionieren. In Ergänzung und zur Abmilderung der jetzigen Situation freuen wir uns, wenn wir heimische Arbeitskräfte bekommen, die dann auf den Feldern arbeiten werden. Aber ohne den Stamm an osteuropäischen Saisonkräften wird es nicht funktionieren. Wir befürchten dann Engpässe bei Obst und Gemüse. Aber für uns hat Priorität, dass der Einreisestopp eben baldmöglichst wieder aufgehoben wird.
Aber können Sie trotzdem nachvollziehen, dass die Politik sich jetzt zu diesem Schritt entschieden hat?
Wir begrüßen jeden Schritt der Politik, den Arbeitsmarkt für heimische Arbeitskräfte zu öffnen. Wir begrüßen auch das, was jetzt schon auf den Weg gebracht wurde, beispielsweise bei kurzzeitig Beschäftigten, die Maximaldauer von 70 auf 115 Tage anzuheben. Wir begrüßen auch, dass Menschen, die jetzt in der Kurzarbeit sind, hinzuverdienen dürfen. Allerdings sind wir der Meinung, dass diese Hinzuverdienstgrenze angehoben werden muss. Wir sind auch der Meinung, dass beispielsweise bei geringfügig entlohnten Beschäftigten, also den 450-Euro-Jobs, dass man da natürlich alles befristet, bis auf Weiteres, die 450-Euro-Grenze aufheben sollte, damit auch hier heimische Arbeitskräfte dann in der Landwirtschaft die Möglichkeit zum Arbeiten bekommen.
Schauen wir nochmal auf die Folgen aktuell mit den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Welche Folgen erwarten Sie?
Also wir sind nach wie vor sehr sicher, dass die Grundversorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Brot, wie Milch, Käse, Fleisch, Wurst, dass wir dazu in der Lage sind, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Was Obst und Gemüse anbelangt, sehen wir Versorgungsrisiken, Versorgungslücken, wenn wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, die beispielsweise jetzt das Obst pflegen oder aber bei der Pflanzung dabei sind, bei der Pflege dann des Gemüses mitarbeiten können und insbesondere dann bei der Ernte. Wenn wir hier nicht auf die bewährten Saisonarbeitskräfte zurückgreifen können, dann wird es hier zu Versorgungsengpässen bei der einen oder anderen Kultur möglich. möglicherweise auch zu Ausfällen kommen.
Ernteausfälle bedeuten ja immer auch etwas für die Bilanz der jeweiligen Betriebe. Können die deutschen Bauern das überhaupt stemmen? Können die sich das leisten, keine volle Ernte zu bekommen?
Wir können uns keinen Ausfall der Ernte leisten. Wir haben seit einigen Jahren schlechte Unternehmensergebnisse und wir sind angewiesen auf entsprechende Ernten, auf die entsprechenden Einnahmen. Und für den einen oder anderen Betrieb kann sich das durchaus zur Existenzfrage entwickeln. Denn er hat die Vorkosten, er hat die Flächen in Bewirtschaftung, er hat die Maschinen, die Technik, die Lagerhallen, die Kühlhallen. Er hat alles vorgehalten, er hat auch oft schon das Pflanzgut geordert, dass er dann auch bezahlen muss. Und wenn dann die Produktion nicht läuft, dann kann das zur Existenzfrage werden.
Im Moment muss man ja oft vorm Supermarkt etwas länger anstehen, wenn man einkaufen möchte. Viele machen ihre Einkäufe im Moment auch bewusster, planen das Ganze bewusster. Man bekommt auch nicht immer alles. Ist das jetzt vielleicht auch eine Chance, dass die Menschen in Deutschland Lebensmittel wieder etwas mehr zu schätzen wissen?
Ja, wir Bauern hoffen, dass die Wertschätzung für Lebensmittel jetzt wieder zunimmt. Wir arbeiten auf Hochtouren, dass die Grundversorgung gesichert ist. Und eine Eigenversorgung mit Lebensmitteln, gerade in Krisenzeiten, stärkt natürlich ein Land. Und da wollen wir auch weiter dazu beitragen als deutsche Landwirtschaft mit den Familien und den zahlreichen Mitarbeitern, die bei uns arbeiten, diese Grundversorgung auch zukünftig sicher ist.
Sagt Joachim Ruckwied, Vorsitzender des Deutschen Bauernverbandes. Um 23.36 Uhr schauen wir jetzt in Kürze auf das, was noch passierte heute, zum Beispiel nach Israel. Dort zeichnet sich die Möglichkeit einer Regierungsbildung für Benjamin Netanyahu ab, denn sein Konkurrent Benny Gantz ist jetzt Parlamentspräsident. Tim Aßmann berichtet.
Gantz ließ sich am frühen Abend auch mit Stimmen aus dem rechtsreligiösen Block um Netanyahus Likud-Partei zum neuen Parlamentspräsidenten wählen. Sollte die Koalition mit dem Likud zustande kommen, würde Benny Gantz den neuen Posten gleich wieder aufgeben, um einem Kabinett Netanyahu, Medienberichten zufolge, als Außenminister anzugehören. Mit diesem Schritt würde Benny Gantz sein Wahlkampfversprechen nicht einhalten, wonach er nicht unter einem Regierungschef dienen werde, der unter Korruptionsanklage steht. Der Prozess gegen Netanyahu soll Ende Mai beginnen. Mit seinem überraschenden Schritt hat Benny Gantz den Bruch des Oppositionsbündnisses Blau-Weiß ausgelöst. Zwei der drei Parteien, die Blau-Weiß bilden, kündigten die Zusammenarbeit mit Benny Gantz auf und sind bereit, in der Opposition zu bleiben. Sollte die Koalition mit Gantz zustande kommen, hätte Benjamin Netanyahu sein Ziel erreicht, trotz Korruptionsanklage weiter zu regieren. Israelische Medien melden, dass sich Netanyahu mit Benny Gantz auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt hat. Netanyahu würde als Ministerpräsident starten und das Amt dann im Herbst nächsten Jahres an Gantz übergeben.
Der Mann, der vor knapp einem Jahr mehr als 50 Menschen bei einem rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag im neuseeländischen Christchurch tötete, hat sich jetzt schuldig bekannt. Einzelheiten von Lena Bodewein.
Er habe dem Gericht eine Mitteilung zu machen, ließ der Angeklagte im Fall des Terroranschlags von Christchurch erklären. Per Videoschalter aus seiner Gefängniszelle bekannte er sich dann des 51-fachen Mordes, 40-fachen versuchten Mordes und des Terrorismus für schuldig. Bisher hatte der mutmaßliche Täter in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Besonders die muslimische Gemeinschaft Neuseelands zeigte sich erleichtert. So müssten sie sich nicht dem Trauma eines langen Prozesses stellen, sagte die Angehörige eines der Opfer. Vor gut einem Jahr, am 15. März 2019, war der australische Rechtsextremist schwer bewaffnet in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch eingedrungen und hatte 51 Menschen getötet. Viele hatten befürchtet, dass der Angeklagte einen Prozess nutzen würde, um seine kruden Ansichten von der angeblichen Überlegenheit der weißen Rasse zu verbreiten. Im Juni soll er vor Gericht gestellt werden. Ein Urteil will der Richter erst verkünden, wenn alle Angehörigen der Opfer, die diesen Termin wahrnehmen wollen, ihn auch wahrnehmen können. Wann das der Fall sein wird, ist auch wegen der Corona-Krise noch offen.
Auch den Sport wollen wir in diesen Zeiten nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn nicht so richtig viel Sport stattfindet. Die Bundesliga ist wie so vieles ausgebremst. Keiner weiß, wann der Ball tatsächlich wieder rollt. Und die deutsche Fußballliga macht sich zunehmend Sorgen. Die Pause trifft vor allem die nicht ganz so finanzkräftigen Vereine. Doch diesen soll jetzt geholfen werden, berichtet Uli Schäfer.
Vier deutsche Top-Teams wollen insgesamt 20 Millionen Euro in einen Solidartopf zahlen. Der FC Bayern München, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Es soll ein Zeichen der Solidarität sein, sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer.
Die vier Champions-League-Vereine haben sich zusammengetan und wollen eben helfen, weil es auch nicht jedem Bundesliga-Club oder Zweit-Bundesliga-Club so gut geht und manche teilweise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten können, wenn längere Zeit nicht gespielt wird.
Und danach sieht es aktuell aus. 12,5 Millionen Euro der gespendeten Summe sind Rücklagen der deutschen Fußballliga aus TV-Erlösen, die eigentlich den vier Clubs zustehen würden. 7,5 Millionen Euro wollen sie aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen. Die deutsche Fußballliga reagierte mit Dankbarkeit auf die Aktion. Sie zeige, dass Solidarität in der Bundesliga und zweiten Bundesliga kein Lippenbekenntnis sei, so DFL-Boss Christian Seifert. Über die Verteilung des Geldes soll nach Wunsch der vier Clubs die DFL bestimmen. Das Thema könnte schon am kommenden Dienstag auf den Tisch kommen, dann findet die Vollversammlung der deutschen Fußballliga statt. Die Vereine müssen sparen, so viel steht fest und deshalb wird dieser Tage viel über das Thema Gehaltsverzicht diskutiert. Durch einen Gehaltsverzicht der Profis und Funktionäre wollen einige Clubs versuchen, die Ausgaben zu senken, wie jetzt bei einer Umfrage der ARD Sportschau bei allen 36 Clubs der DFL herauskam. Die Clubs, die laut Umfrage auf Gehaltsverzicht setzen, sind Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und der FSV Mainz 05. Auch Borussia Dortmund gab bei der Umfrage bekannt, dass die Spieler auf einen großen Teil ihrer Gehälter verzichten und so ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart wird. Es sollen ungefähr 20% des Gehalts sein.
Die Deutsche Bahn verzeichnete im vergangenen Jahr einen neuen Fahrgastrekord im Fernverkehr. Doch mit Blick auf 2020 dürfte sich vieles ändern. Carsten Zumack.
Die Deutsche Bahn muss sich durch die Corona-Krise auf einen starken Einbruch der Fahrgastzahlen einstellen. In ihrer genauen Höhe allerdings seien die wirtschaftlichen Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar, teilte der Konzern mit. Die für heute eigentlich angesetzte Bilanzpressekonferenz wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Bahnchef Lutz befindet sich selbst seit wenigen Tagen in häuslicher Quarantäne, nachdem jemand aus seinem beruflichen Umfeld positiv auf das Virus getestet wurde. Angesichts der Corona-Krise geriet die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr etwas in den Hintergrund. Die Deutsche Bahn beförderte 2019 demnach mehr als 150 Millionen Fahrgäste, ein neuer Rekord. Das bescherte dem Konzern einen Umsatz von gut 44 Milliarden Euro, ein leichter Zuwachs. Unter dem Strich sank allerdings der Betriebsgewinn, weil gleichzeitig stark investiert wurde, um 13%. Sorgenkind der Bahn bleibt der Güterverkehr, der rutschte wegen gesunkener Nachfrage noch tiefer in die Krise. Der Ausblick in die kommenden Monate bleibt wegen der Corona-Epidemie sehr unsicher. Der Konzern hatte sein Angebot in den vergangenen Tagen um etwa ein Viertel gekürzt. Trotz sehr hoher Investitionen und den zusätzlichen Belastungen durch die aktuelle Krise soll die finanzielle Stabilität des Unternehmens sichergestellt bleiben, hieß es. Die globale Corona-Krise stelle auch die Deutsche Bahn vor bisher nicht gekannte Herausforderungen, bestätigte Aufsichtsratschef Michael Odenwald. Der ehemalige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium war erst gestern in seinem Amt bestätigt worden.
Corona macht die Zukunft unvorhersehbar, wie wir gehört haben, für die Deutsche Bahn, aber natürlich auch für andere Unternehmen. Sebastian Schreiber mit dem Blick auf den heutigen Tag an der deutschen Börse.
In Zeiten der Corona-Krise wird es für die Unternehmen immer schwerer vorherzusagen, wie sich das Geschäftsjahr entwickelt. Ein Konzern nach dem anderen zieht die Umsatz- und Gewinnprognosen zurück. Heute etwa der Chiphersteller Infineon und der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines. Wie die gesamte Luftfahrtindustrie steht auch MTU in der Corona-Krise unter immensem Druck. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen die Produktion an verschiedenen Standorten eingestellt und Aktionären die Dividende gestrichen. Doch Anleger reagierten heute positiv auf die Krisenstrategie des Unternehmens. Mit einem Plus von 12% war MTU im DAX der Spitzenreiter. Der deutsche Aktienindex kletterte heute nach anfänglichen Verlusten doch noch in die Gewinnzone. Mit einem Plus von knapp 1,3% knackte das Börsenbarometer mit dem Handelsschluss die Marke von 10.000 Zählern, eine Punktlandung. Rückenwind kam aus den USA, wo die Anleger wohl positiv auf Äußerungen von Jerome Powell reagierten. Er ist der Chef der US-Notenbank Fed. Powell sagte, er sehe noch Spielraum, um die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie einzudämmen. Die Hoffnung auf schnelle und umfassende Hilfe täuscht aber nicht darüber hinweg, dass vom US-Arbeitsmarkt besorgniserregende Signale kommen.
Sebastian Schreiber mit dem Blick auf die Börse und diese besorgniserregenden Signale aus den USA, die wollen wir jetzt noch einmal genauer in den Blick nehmen. In Deutschland federt der Sozialstaat ja viele Folgen der Corona-Krise ab. Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, das sind Maßnahmen, die es in dieser Form in den USA nicht gibt. Dort entlassen gerade zahlreiche Unternehmen infolge der Krise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Virus trifft die USA heftig. Stand heute kurz vor 11 Uhr deutscher Zeit sind die USA weltweit das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infizierten. Jan Bösche berichtet.
Das Coronavirus hat den US-Arbeitsmarkt massiv umgekrempelt. Die USA waren mit einer rekordniedrigen Arbeitslosigkeit in das Jahr gestartet. Unternehmen suchten händeringend nach Arbeitskräften. Jetzt entlassen sie in großem Stil. Laut der jüngsten Regierungszahlen meldeten sich allein in der vergangenen Woche über 3 Millionen Amerikaner arbeitslos. Der größte Wochenanstieg in der Geschichte der USA. Geschäfte, Restaurants, Salons mussten schließen. Auf Baustellen gibt es keine Arbeit mehr. Darum entlassen Unternehmen ihre Mitarbeiter. Ian Smith arbeitet in einem Restaurant in Georgia.
I think we are putting a lot of hope that the system will return to business as usual in the coming weeks, and I just don't believe that to be true.
Alle hofften, dass das System in den kommenden Wochen wieder zur Normalität zurückkehrt, aber er glaube nicht, dass das so ist. 10 Bundesstaaten meldeten über 100.000 Anmeldungen. Das führte dazu, dass die Behörden überlastet waren. Manche Arbeitslose hatten Mühe, überhaupt ihre Ansprüche anzumelden. Vor allem kleinere Unternehmen entließen ihre Mitarbeiter. Viele größere Unternehmen sind zögerlich, Fachkräfte gehen zu lassen. Autohersteller schickten ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub. Die Düsentriebwerksparte von GE kündigte allerdings an, gut 2.500 Mitarbeiter zu entlassen. Wirtschaftsexperten sind sich uneinig, wie lange diese Krise auf dem Arbeitsmarkt dauern wird. Der Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell, verwies bei NBC auf die Unterschiede zwischen der Situation heute und einer üblichen Rezession.
I would point to the difference between this and a normal recession. There's nothing fundamentally wrong with our economy, quite the contrary.
Es gebe keine grundlegenden Probleme in der US-Wirtschaft, ganz im Gegenteil, man komme aus einer starken Position. Die Politik versucht mit drastischen Hilfspaketen die Situation zu mildern, besonders für Arbeitnehmer. Der Senat gab bereits grünes Licht für über 2 Billionen Dollar Hilfen. Ein Teil des Geldes soll Unternehmen davon abhalten, ihre Mitarbeiter zu entlassen. Außerdem werden Arbeitslosenhilfen aufgestockt und viele Amerikaner sollen zusätzlich einen Check über 1.200 Dollar bekommen. Nancy Pelosi, die Sprecherin im Repräsentantenhaus, sagte, die Leute sollten das schnell ausnutzen.
Right now we want people to take advantage of all of this quickly.
Pelosi zeigte sich zuversichtlich, dass die Abgeordneten dem Paket morgen ebenfalls zustimmen, sodass Präsident Trump es in Kraft setzen kann. Finanzminister Steve Mnuchin sagte, der Präsident wolle, dass alle Arbeitnehmer geschützt seien.
The president wants to make sure that all American workers are protected. They did nothing wrong.
Sie hätten nichts falsch gemacht. Die Regierung habe Teile der Wirtschaft stillgelegt, aus gesundheitlichen Gründen. Die Wirtschaftslage und der Arbeitsmarkt sind natürlich auch wichtige Themen für die Wahlen im November. Präsident Trump musste sich viel Kritik gefallen lassen, dass er deswegen die Corona-Krise zunächst kleingeredet hatte. In einigen Umfragen stiegen seine Zustimmungswerte trotzdem an. Bei Gallup erreichte er 49% Zustimmung, so hoch wie noch nie, auch wegen seines Einsatzes gegen das Coronavirus. Der Umfragenexperte Ned Silver begründete das mit dem Effekt, dass Amerikaner sich in Krisenzeiten um Fahne und Präsident scharen würden. Allerdings sei dieser Effekt bei Präsidenten in der Vergangenheit höher ausgefallen.
Jan Bösche berichtete. Nun ist es nicht so, dass wegen der Corona-Krise gar keine Flugzeuge mehr in der Luft wären, aber es sind wesentlich weniger Flugzeuge, das heißt weniger klimaschädliche Emissionen. Dazu hat die Wirtschaft in einigen Ländern heruntergefahren, heißt auch hier weniger klimaschädliche Emissionen. Hat das Weltklima also etwas von der Corona-Krise? Volker Masek berichtet.
Was die internationale Klimapolitik bisher nicht vermochte, das geschieht nun durch die Corona-Krise. Die Welt stößt im Moment viel weniger Treibhausgase aus. Dafür sorgt schon allein die Entwicklung in China, wo die Pandemie um die Jahreswende ihren Ausgang nahm. Das Land ist zugleich der mit Abstand größte Klimasünder unter allen Staaten der Erde. Im Februar verbrannte und exportierte China rund ein Drittel weniger Kohle als sonst üblich. Genauso stark brach die Produktion in den Ölraffinerien ein. Auf Basis dieser Zahlen haben finnische Forscher kalkuliert, wie stark Chinas Kohlendioxidausstoß im vorigen Monat gesunken sein dürfte. Der Umweltwissenschaftler Lauri Meliwirta.
The
Die Auswirkungen in China waren die mit Abstand dramatischsten. Wir schätzen, dass die CO2-Emissionen dort um 25% niedriger waren als im Februar des Vorjahres. In den letzten Wochen haben viele Fabriken ihren Betrieb wieder aufgenommen und auch der Verkehr normalisiert sich langsam. Chinas Kohlekraftwerke haben ihren Tiefpunkt aber erst zur Hälfte überwunden. Deshalb schätze ich, im März wird der Rückgang der CO2-Emissionen nur noch im Bereich von 10% liegen. Aber das ist noch Gegenstand laufender Analysen.
Inzwischen sind auch andere Länder stärker von der Pandemie betroffen und in den Blickpunkt der Umweltforscher gerückt.
Wir sehen, dass der Energieverbrauch auch in Europa zurückgeht. In Italien und Spanien ist er um etwa 10% gesunken. So etwas könnte auch noch in anderen europäischen Ländern geschehen. Wir arbeiten gerade an einem neuen Bericht dazu.
Wie viel Treibhausgase weniger wird Deutschland ausstoßen als Folge der Corona-Epidemie? Aktuelle Datenauswertungen dazu fehlen noch, aber es gibt inzwischen erste Abschätzungen. Sie stammen von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Dort hat man zwei Szenarien gerechnet. Eines, in dem die Krise nur wenige Wochen dauert und die Wirtschaft sich ab der Jahresmitte wieder erholt. Und ein anderes, in dem der Ausnahmezustand 3 Monate lang anhält, also viel länger. Der Umweltingenieur Frank Peter hat an der Analyse mitgewirkt.
Wir sehen, dass die Industrie derzeit schon Kapazitäten runterfährt. Und beim Verkehr haben wir natürlich den Effekt, dass einmal der Gütertransport ein Stück weit natürlich auch an der industriellen Produktion hängt. Der wird teilweise zurückgehen. Größere Einschnitte erwarten wir allerdings beim Personenverkehr durch die sozialen Kontaktverbote, durch die Reiselimits, die wir haben. Das wird zu einer signifikanten CO2-Einsparung führen. Und wir sagen, dass die Corona-Krise in Abhängigkeit, wie lange sie denn dauert, 30 bis 100 Millionen Tonnen zusätzlich mindert.
100 Millionen Tonnen Kohlendioxid, das wäre ein ordentlicher Batzen. Er entspräche rund einem Achtel aller CO2-Emissionen, die Deutschland im vergangenen Jahr hatte. Von internationalen Flügen abgesehen, die in der Klimabilanz nicht erfasst werden. Doch selbst wenn es am Ende nur 30 Millionen Tonnen weniger sein sollten.
Wo wir uns nur ziemlich sicher sind, ist, dass wir mit dem Kriseneffekt das deutsche Klimaziel bezogen auf 1990 -40% Treibhausgasminderung zu erreichen, dass wir das sehr sicher nun erreichen.
Vorher war das nicht der Fall. Da sah alles danach aus, als würde Deutschland seine Klimaziele verfehlen. Wie lange die Corona-Krise noch anhält und wie stark der globale CO2-Ausstoß verringert bleibt, kann niemand genau sagen. Aber der Klimaeffekt wird wahrscheinlich rasch wieder verpuffen. Das lehrt die Finanzkrise von 2008 und 2009. Die globalen CO2-Emissionen sanken damals zunächst um 1,4%, doch nur, um im Jahr darauf umso stärker emporzuschießen, um fast 6%, so stark wie lange nicht und später nie wieder. Man nennt das Rebound-Effekt. Nach einer Krise schwingt das Pendel umso stärker zurück. Das habe schon damals vor allem an China gelegen, sagt Lauri Miliwirta.
China ist hier das prominenteste Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Die Regierung legte damals ein super Konjunkturprogramm auf. Innerhalb von 3-4 Jahren wurden hunderte neue Fabriken, Kohlekraftwerke und Straßen gebaut. China hat damals mehr Zement verbraucht als die USA in ihrer ganzen Geschichte.
Der finnische Umweltforscher hat Bedenken, dass so etwas jetzt wieder geschehen könnte. Denn Peking feilt im Moment an seinem neuen 5-Jahres-Plan bis 2025.
In China wird gerade heftig darüber diskutiert, welchen Raum neue Kohlekraftwerke dabei einnehmen sollen. Die radikalsten Vorschläge sehen den Bau mehrerer hundert solcher Anlagen vor. Es könnte sein, dass es hier keinerlei Beschränkungen geben wird, weil die Regierung auch jetzt wieder beabsichtigt, die Wirtschaft anzukurbeln.
Solche Signale kommen auch aus den USA. Dort will Präsident Trump der fossilen Energiewirtschaft mit Milliardensummen aus der Corona-Krise helfen, damit sie weiter Erdgas und Erdöl fördern kann, was mit hohen CO2-Emissionen verbunden ist. Auf der Strecke bleiben dann am Ende die klimafreundlichen erneuerbaren Energieträger, fürchtet Frank Peter.
Also dieses kurzfristige, einmal absinkende Emissionen kann am Ende führen, das Klima auch ein Pyrrhussieg sein.
Volker Mrasek berichtete. 23.53 Uhr, Zeit für die Presseschau.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wiederholte angesichts der Corona-Pandemie ihre Kritik an nationalen Alleingängen von Mitgliedstaaten. Und auch Bundespräsident Steinmeier fordert mehr europäische Solidarität. Zu Recht, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hat es wirklich erst der Berichte über das bedurft, was sich in Krankenhäusern in Frankreich und Italien abspielt, um Hilfe anzubieten? Waren es die wütenden Reaktionen Tausender, die an innereuropäischen Grenzen festsaßen, die ohne Absprache geschlossen worden waren? Jetzt ist etwas in Gang gekommen. Endlich. Partnerschaft muss sich in der Not bewähren. Wann denn sonst? Geschlossene Grenzen, auch für Erntehelfer. Die badischen neuesten Nachrichten nennen das eine Art Lebensunfähigkeit Deluxe, die sich diese Wohlstandsgesellschaft in Deutschland leiste. Es gibt gewiss genügend fitte Menschen, die den Bauern die Saison retten könnten. Die Politik sollte nun ähnlich rasch handeln wie beim Geldrettungsschirm und mit unbürokratischen Regelungen dazu beitragen, dass Kurzarbeiter, Studenten, Flüchtlinge und andere die Schätze auf den Äckern bergen, damit die Dekadenz nicht in ein Lebensmittel vergammelt großen Stils mündet. Die neue Osnabrücker Zeitung sieht noch weitere Folgen durch das Fehlen von Saisonkräften. Zum Beispiel, Zitat, dass Lkw nicht mehr fahren, Baustellen ruhen und ja vielleicht auch Schlachthöfe stillstehen, weil die Schlachter fehlen. Diese Dimension scheint in das Bewusstsein der Öffentlichkeit noch nicht vorgedrungen zu sein. Medizinische Fachorganisationen haben inzwischen einen Ethikleitfaden für Ärzte entwickelt, falls nicht mehr alle Corona-Patienten lebensrettend versorgt werden können. Das lobt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Die Empfehlungen geben den Patienten und dem medizinischen Personal ein Stück Sicherheit, beugen im Extremfall hoffentlich Willkür und Kopflosigkeit vor. Es ist auch für Profis, zu deren Alltag Leid und weitreichende Entscheidungen gehören, eine fast unmenschliche Aufgabe. Und wie ethisch handeln Firmen, die ihre Produktion wegen der Corona-Pandemie umstellen? Mit dieser Frage befasst sich die Südwestpresse aus Ulm. Die wenigsten Firmen machen das aus Menschenliebe. Es geht ums Geldverdienen oder darum, mit einer publikumswirksamen Aktion das Image aufzumöbeln. Doch das ist egal, Hauptsache es nutzt. Der Kapitalismus war immer schon der größte Wendehals. Das macht seinen Erfolg aus. Und noch ein Blick in die Süddeutsche Zeitung, die sich mit der Ausbreitung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten befasst. Der Verzicht auf ein echtes Sozialsystem in den USA ist die Kehrseite dessen, was viele Amerikaner unter Freiheit verstehen. Wer die Freiheit hat, eine Firma zu gründen, reich zu werden, der trägt nach dieser Lesart die Verantwortung dafür, wenn die Firma in Konkurs geht oder das Konto überzogen ist. Selbst Krankheit ist vor diesem Hintergrund Privatsache. Das Coronavirus legt nun die ganze Absurdität dieses Gedankenkonstrukts offen.
Die Presseschau, zusammengestellt von Udo Stiel, präsentiert von Franz Lake. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Tschüss.